Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 145. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Wir haben heute hoffentlich wieder sehr interessantes Thema für euch, das Thema Risikomanagement und Fraud Prevention und welche Tools und welche Möglichkeiten es darum gibt. Bevor ich unseren Gast vorstelle, allerdings jetzt ein paar einführende Worte. Erst einmal vielen, vielen Dank an unsere Sponsoren. In diesem Monat ist das Arkwright Consulting. Die kennt ihr schon von dem für mich sehr spannenden Podcast zum Thema Payment in den Nordics, wo wir auch gelernt haben, wie unterschiedlich doch das Zahlverhalten in skandinavischen Ländern ist im Vergleich zu uns, zu Deutschland. Und neu in diesem Monat ist das Accelerator-Programm Protecting. Protecting ist ein Accelerator-Programm, was gestartet wurde von Fosun, Fertilidade, Versicherung Haugen Aufhäuser. Die Bank, die ihr sicher kennt, Fosun ist der größte privat gehaltene Beteiligungskonglomerat in China, die Mehrheit an Fertilidade halten. Das ist der größte Versicherer in Portugal und auch Haugen Aufhäuser übernommen haben. Und dieses Accelerator-Programm in Kombination mit dem Hospital da Luz, ich hoffe, es war richtig ausgesprochen, geht nur in die dritte Runde. Es ist ein klassisches Accelerator-Programm, was Innovation, Unternehmertum fördern soll, insofern die Startups fördern sollen, aus den Bereichen Health Tech und jetzt insofern relevanter für uns, InsurTech und Fintech. Insofern, wenn ihr Interesse habt, meldet euch doch bitte an bis zum 29. April unter protecting.pt. Ich wiederhole, Protecting, ProTech. Ting.pt. Was hat es mit dem Accelerator-Programm auf sich? Die innovativsten Geschäftsmodelle erhalten Förderung in Form eines Bootcamps, ein klassisches Bootcamp und Weiterentwicklung der Lösungsansätze mit Hilfe der fördernden Unternehmen, auch insofern auch in Kooperation und gegebenenfalls in Partnerschaft mit diesen Unternehmen. Dann gibt es natürlich Pitches vom Auswahlkomitee. Das Programm wird auch präsentiert bei der Startup Week in Brüssel am 5. bis 9. Mai. Und das Wichtigste, der oder die Gewinner bekommt die Möglichkeit einer Roadshow durch China, was natürlich sehr interessant ist, auch im Hinblick auf die Innovationen, die da stattfinden und durchaus natürlich das Funding. Es gibt ein Preisgeld von 10.000 Euro, diverse Trainings, Mentoring und Networking-Möglichkeiten, die vermutlich sehr mannigfaltig sind, wenn man sich mal auf die Beteiligung von Fosun anschaut, wo die überall beteiligt sind. Insofern ein durchaus interessantes Accelerator-Programm. Mehr Informationen gibt es auf protecting.pt. Wer in Frankfurt ist, es gibt am kommenden Donnerstag im Tech-Quartier dazu ein Event zwischen 13 und 15 Uhr. Könnt ihr euch noch genauer informieren und auch vielleicht auch direkt schon vor Ort anmelden. Und ich bin ja immer jemand, der weniger auf Ankündigungen fliegt, sondern eher auf, was hat es denn gebracht? Und die ersten beiden Editionen des Accelerator-Programms, davon gibt es noch 6 Startups aus 4 verschiedenen Ländern, die noch heute in Kooperationsmodellen mit der Fidelidade Group im InsurTech-Bereich sind. Also insofern ist es nicht irgendwie ein übliches Accelerator-Programm, dass man der Pausenclown ist, sondern es ist auch wirklich ein Ziel, dass die Startups dann mit den Beteiligungen bzw. mit Fosun Kooperationen eingehen und das auch nachhaltig. Also insofern, das ist sehr wichtig und wenn ihr Interesse habt, meldet euch doch an. Bis zum 29. April gibt es die Möglichkeit, das zu machen. Dann was ganz anderes, wenn man dann durch so ein Accelerator-Programm gegangen ist und dann sich bewerben möchte zum Fintech des Jahres oder beziehungsweise nominiert wurde zum Fintech des Jahres, dann hat man die Möglichkeit, seine Stimme zu bekommen und das hat nämlich genau diese Woche gestartet. Alle Fintech des Jahres Startups, die nominiert wurden, sind jetzt offen für die Abstimmung. Es war war die Vorstellung der einzelnen Startups in den letzten Wochen, die sich alle im Blog vorstellen konnten. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, als Leser, als Zuhörer im Podcast, die Fintech des Jahres Publikums Awards zu bestimmen. Also sprich, es gibt einen Gewinner im Bereich Early Stage Startup, einen Gewinner im Bereich Later Stage Startup. Wer der Gewinner ist, ist relativ trivial, der die meisten Stimmen bekommen hat. Also sprich, ihr bestimmt tatsächlich, wer das Startup ist. Und das hat jetzt gestartet. Wir haben auch schon etliche Abstimmungsergebnisse bzw. Abstimmungen für die einzelnen Startups. Es gibt noch keinen direkten, klaren Favoriten. Insofern ist noch alles offen. Deswegen geht bitte auf die Website und klickt auf Fintech des Jahres und gebt eure Stimme ab. Jeder kann das machen. Gut, so viel zur Einführung. Dann gehen wir doch jetzt gleich in Medias Res. So, heute wollen wir uns wieder dem Thema Security und Risk widmen und ich habe da mir einen Gast und eine interessante Company dazugenommen, Roberto Valerio, CEO von RiskIdent. Hallo Roberto.
Hallo Jochen.
Roberto, stell dich doch mal vor und erzähl mal, was RiskIdent macht.
Okay, gut. Mein Name Roberto Valerio, hast du schon gesagt, komme aus Hamburg, 44. Ja, und habe vor ungefähr 6 Jahren innerhalb des Otto-Konzerns die Firma RiskIdent gegründet. RiskIdent ist ein Softwareanbieter im Bereich Betrugsprävention. Wir haben damals wirklich mit 2 Mann gestartet und sind mittlerweile 80 Mann. Sind gut gewachsen. Otto nach wie vor Hauptgesellschafter und treibender Gesellschaft hinter uns, stehen aber recht unabhängig zum Konzern da.
80 Mitarbeiter ist ja schon mal Wahnsinn, klasse. Und was macht ihr genau an Produkten?
Alles, was man im Bereich Betrugsprävention braucht. Klar, es gibt so die klassischen Themen, Fraud Prevention, wie es so schön neudeutsch heißt. Das ist dann eben so Payment Fraud, Transaction Fraud, aber auch Themen wie Account Takeover oder wenn es um typische Applications geht, in dem Bereich Kreditanträge zum Beispiel. Alles, das meiste im Online-Bereich und alles das, wo Leute gerne betrügen. Da stehen wir auf der anderen Seite und versuchen, das zu verhindern.
Okay, wir hatten ja gerade im Vorgespräch schon kurz gesprochen, uns bei Bigport kennengelernt, als es um Device-Identitäten geht. Insofern, ihr habt Bigport als Kunden damals reingekommen. Wen habt ihr denn sonst noch als Referenzkunden und Partner?
Ja, ich glaube, wir haben uns schon sehr früh, dadurch, dass wir natürlich auch bei Otto angefangen haben, auf große Kunden spezialisiert. Das heißt, wir sind normalerweise drin bei großen E-Commerce-Shops, Otto-Gruppe natürlich, ich glaube allein bei Otto bei 15 großen Unternehmen, vielen großen E-Commerce-Shops, meistens, ich sag mal, 100 Millionen Euro plus, eine Mehrzahl der Telekom-Unternehmen Deutschlands arbeiten mit uns, viele Rechnungskaufanbieter, einige PSP. Wir haben auch eine von euch immer sehr stark beworbene deutsche Bezahlart als Kunden. Die eine oder andere Bank. Es ist doch recht gemischt, aber gemeinsam haben die eigentlich alle, dass die recht groß sind und auch ein Thema im Bereich Betrug haben.
Okay. Und wieso sind so die aktuellen Entwicklungen im Fraud-Management? Weil der Betrug schläft ja nicht und das ist ja immer ein klassisches Katz-und-Maus-Rennen. Wenn du mal die Frotze einigermaßen eingezingelt hast, dann sind sie wieder weg und haben wieder was Neues gefunden. Wo siehst du denn im Moment die aktuelle Entwicklung im Fraud-Management?
Also ich glaube, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel und es ist ein bisschen ähnlich wie im IT-Security-Bereich. Man schaut halt, dass man sich möglichst gut aufstellt, dass die Defense halt steht, dass man die Mittel, die man hat, und dann hat man natürlich auch Eingrenzungen technischer Natur, aber auch datenschutzrechtlicher Natur, dass man die Mittel, die man aber hat, vernünftig einsetzt. Und offen gesprochen, manchmal ist es auch so, dass man, dass unsere Kunden nur versuchen, besser zu sein als ihre Wettbewerber, damit die Betrüger halt dorthin abwandern. Also ganz lösen wird man das Problem Betrug, glaube ich, nie. Die Betrüger entwickeln sich eben auch weiter, die werden smarter, die erkennen auch, was wir auf unserer Seite machen. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, ich glaube, wir sind ganz weit vorne mit dabei. Aber es ist eine Herausforderung. Also wir entwickeln auch ständig an unseren Produkten weiter und das tut der Wettbewerb auch. Das ist kein Bereich, wo man sich ein Produkt bastelt und es die nächsten 5 bis 10 Jahre so im Einsatz belässt. Das ist schon ein Thema, wo man sich, tagtäglich und jeden Monat neu mit beschäftigen kann.
also als ich damals noch bei Wigpod war und bei mir den Betrug mir angeschaut hat, da ging es eigentlich immer darum, dass wir Honeypot waren oder als Honeypot ausgenutzt wurden zum Testen. Also letztendlich irgendjemand hat eine Kreditkarte geklaut, wobei ich weiß gar nicht, ob Honeypot das richtige Begriff ist. Die Forze, wenn die Risk-Leute, wenn es schon die Hände beim Kopf zusammenschlagen.
Ist ein guter Begriff. Passt gut.
Okay, ja gut. Also die Karten wurden irgendwo geklaut, wurden auf irgendwelchen russischen und Co-Server im Darknet verkauft. Und um zu testen, ob die funktionieren, sind die bei uns immer genutzt worden, für Mini-Transaktionen. Und da war natürlich eines der Hauptthemen bei uns die Identifikation solcher Transaktionen und dann Friendly Fraud, wo unsere eigenen Kunden uns versucht haben zu betrügen, indem sie über andere IP-Adressen reingekommen sind, über andere Server von anderen Ländern und deswegen anderes Pricing in Anspruch genommen haben. Hat sich das irgendwie weiterentwickelt, jetzt auch im Rahmen von so Security-Tools, von den Kartenausgebern wie 3D Secure, wo es anführungsstrichen schwieriger ist, einfach nur 15 Transaktionen zu faken? Oder ist das immer noch der Status quo wie damals?
Also ich glaube, ja, es ist jetzt natürlich ein recht komplexes Thema. Ich würde mal mit dem ersten anfangen, dass die Karten bei euch getestet worden sind. Das findet tatsächlich heute auch noch so statt. Und ich kann aus zwei öffentlichen Fällen berichten. Das eine war Xing, die sich gewundert haben, dass sie so wahnsinnig viele Registrierungen von Fake-Profilen hatten und die auch noch eine Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen haben, bis die irgendwann verstanden haben, denen ging es gar nicht um das Profil und um die Premium-Funktionalitäten. Denen ging es wirklich nur darum zu schauen, ob die Karte für 6 oder für 9 von 9 Euro oder 10 Euro noch gut ist. Und der eigentliche Betrug wird mit der Kreditkarte dann woanders betrieben. Es gibt auch eine große Firma im Bereich Food Delivery, die hatten genau das gleiche Problem. Da wurden ganz viele Pizzas bestellt, die Pizzas wurden ausgeliefert. Der Empfänger hat gesagt, das habe ich nicht bestellt. Das heißt, es ging gar nicht um die Pizza, es ging letztlich nur darum, das Zahlungsmittel an sich nochmal zu überprüfen. Das findet tatsächlich heute auch noch statt. Das ist ein Thema, was man natürlich nur auf Level eines PSPs vielleicht noch einigermaßen abgrenzen kann, weil wir ja nicht in der Lage sind, die personenbezogenen Daten, also Kreditkarteninformationen, auch Adressinformationen, übergreifend zwischen unterschiedlichen Kunden hin und her auszutauschen. So, und da muss man sich halt anderer Hilfsmittel bedienen, wie man es schafft, dass eben Personen, die diese betrügerischen Transaktionen halt auslösen, wie man die identifiziert, ohne dass man die Daten der unterschiedlichen Kunden zusammenführen kann.
Okay. Jetzt kennen wir uns von meiner alten Historie bei Bigpoint, wo es eigentlich um Device-Identifikation ging. Und mein Hauptthema war damals, wenn ich irgendwie die Risikoparameter in meiner internen Risikodatenbank zu scharf eingestellt habe, habe ich ja auch teilweise Kunden erwischt als false positive, die eigentlich gut waren und die ich eigentlich nicht erwischen wollte oder das System nicht erwischen sollte und sich trotzdem erwischt habe. Und ich habe gleichzeitig gerade eben schon gesagt, Kunden gehabt, die versucht haben, anderes Pricing über andere Landesserver zu nutzen. Und da ging es mir sehr stark um das Thema Device-Identifikation. Also ist das tatsächlich der Jochen? Ist das tatsächlich Jochens Rechner, mit dem er schon mal bei mir war? Das kannte ich ehrlich gesagt vorher in einer kleinen Ausbauphase von PayPal, die es mittlerweile auch groß gemacht haben über dieses One-Touch, dass man da aufs Passwort verzichten kann. Ist das so die nächste große Welle in der Betrugsprävention, dass man sehr stark wirklich den Kunden versucht, auf sein Gerät zu fokussieren und dann sagen, okay, dieses Gerät, grüner Pfeil, in Ordnung. Und wann immer Transaktionen von diesem Kunden über dieses Gerät kommen, werden sie schön durchgelassen.
Ich glaube, das ist noch ein bisschen das traditionelle Denken. Eins darf man nicht vergessen, die Kunden heutzutage haben nicht unbedingt die höchste Loyalität. Also wenn ich ein Produkt im Internet bestelle und ich es woanders günstiger finde oder der Service mir besser passt, dann kann ich halt eben auch sehr schnell wechseln. Das heißt, ich versuche generell den Bestellprozess, egal ob es ein Service ist oder ein Produkt, möglichst einfach zu halten. Und da sind natürlich die Händler auch drum oder sämtliche Serviceanbieter drum bemüht, den Prozess möglichst einfach zu halten. Im Gegensatz dazu sagt natürlich auch, dieses Denken kommt, glaube ich, noch aus den alten aus den alten, aus den Schufas, den Avatos dieser Welt, also von den Credit Scorern. Da hat man ja mit Scorecards gearbeitet, dann ist man aber immer davon ausgegangen, der Kunde ist auch tatsächlich der Kunde, der steht vor mir und ich bewerte ihn jetzt im Hinblick auf Bonität, ich bewerte ihn aber auch im Hinblick auf Betrug. Das findet ihr heute in der Form. Diesen Bezug habe ich ja heute gar nicht mehr. Ich habe sehr, sehr viel im Bereich synthetische Identitäten, ich habe sehr viel im Bereich Account Takeover. Das heißt, ich habe es eigentlich gar nicht mit der Person zu tun, die mir dort angezeigt wird. Und die Idee, die jetzt auch gerade aus diesem traditionellen Denken herauskommt, zu sagen, naja, dann sorgen wir halt wieder dafür, dass wir wissen, dass es auch wirklich explizit diese Person ist. Und dann brauche ich nur noch zu scoren. Das ist aus meiner Sicht doch eine etwas überholte Herangehensweise. Bei uns ist es schon so, dass wir sagen, wir versuchen einfach herauszufinden, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Roberto Valerio, der jetzt gerade bestellt, auch tatsächlich Roberto Valerio ist. Und dann ergibt sich dieses Thema nicht. Dann muss ich nicht unbedingt das Gerät fest an einer Person zuordnen. Und dann funktioniert Betrugsprävention da doch, ich sag mal, im Hintergrund und ist auch komplexer von der Aufgabe her. Aber ich muss den Kunden nicht zwingen, irgendwie seine Geräte vorzuregistrieren, irgendeine Identität auf dieses Gerät zu übertragen und dieses Gerät fest mit seiner eigenen Person zu verbinden. Ich glaube, das ist eine überholte Denkart und ich glaube auch nicht, dass sie das unbedingt durchsetzen wird.
Okay, ja gut, meine Denkart kann durchaus überholt sein, weil sie 4 Jahre alt ist. seitdem bin ich da nicht mehr. Die Welt hat sich natürlich auch weitergedreht. Aber nochmal kurz darauf zurückzukommen, wenn ihr versucht herauszufinden, das ist der Jochen. Ich habe 2 Macs, auf denen ich arbeite. Einen zu Hause, einen der Firma. Dann habe ich noch einen mobilen, im Mobil arbeiten zu können. Dann habe ich noch einen Smartphone und ich habe noch ein Tablet. Und ich arbeite mehr oder weniger über all diese Geräte parallel. Bin ich jetzt da so eine Ausnahme, weil ich einfach ein Freak bin? Oder ist das üblich? Und wenn ja, wie kannst du dann bei jemandem, der über so sehr viele Endgeräte arbeitet, dann rausfinden, ist das wirklich das Endgerät von ihm oder jemand, der nur sagt, es sei der Jochen?
Ich glaube, die Herangehensweise ist da unterschiedlich. Zum Beispiel in den USA, in denen ich sehr viel mehr Möglichkeiten habe, die Geräte tatsächlich einer Person zuzuordnen und diese Daten auch kundenübergreifend, was meine Kunden, was unsere Kunden angeht, kundenübergreifend zu nutzen. Da ist es recht einfach. Also da werden tatsächlich auch diese Profile geschaffen, wo die halt genau wissen, Jochen hat dieses Mobiltelefon, der hat diese 2 Macs, der hat eine private E-Mail und der hat eine Business-E-Mail und der hat auch hier eine Mobiltelefonnummer und eine Landline. Das wird versucht, alles zu vereinheitlichen und dann habe ich ein recht aussagekräftiges Profil über eine Person und hänge dann noch das komplette Einkaufsverhalten dran von allen Kunden, die jetzt vielleicht meine Software im Bereich Betrugsprävention einsetzen. Die Form des Poolings habe ich zumindest in Europa und auch gerade in Deutschland und auch in anderen Ländern nicht. Das heißt, ich kann eigentlich die einzigen Informationen, die ich zusammenlegen kann, auch über verschiedene Kunden oder über verschiedene Anbieter, ist die Geräteinformationen. Aber personalisieren kann ich die eigentlich nur bei dem Merchant selber. Das heißt, wenn ein Endkunde bei der Telekom einen Vertrag abschließt und 2 Stunden später bei Otto Online was einkauft, dann wissen wir, dass er das vielleicht vom gleichen Gerät gemacht hat. Wir wissen aber gar nicht, wer der Kunde ist. Und die Telekom weiß, dass es vielleicht Jochen ist und Otto weiß auch, dass es Jochen ist. Wir wissen, dass es das gleiche Gerät ist, wissen aber in beiden Fällen nicht, dass es Jochen ist. Das heißt, man hat da schon eine sehr, sehr klare Trennung im Hinblick auf den Datenschutz. Die Daten können wir nicht zusammenführen. Ich glaube, die einzigen Anbieter, die das auch innerhalb von Europa trotzdem flächendeckend machen können, sind halt die Anbieter von den US-Systemen oder halt die Anbieter, die jeder von uns dauerhaft nutzt. Also eine Facebook, Apple, Google, die typischen Anbieter, wo ich auf jedem Gerät mit mindestens einer Anmeldung aktiv bin, die haben tatsächlich diese geräteübergreifende Sicht. Die haben unsere Kunden jetzt in der Form allerdings nicht.
Okay, da würde ich gleich mal zum Verständnis nochmal nachhaken. Also wenn ich jetzt genau das Beispiel Telekom und Otto, ist der gleiche Kunde, das gleiche Gerät. Was schickt ihr dann eurem Kunden als Risikoinformation? Nach dem Motto, ich habe das Gerät, mit dem die Transaktion gemacht wurde, vor 2 Stunden schon mal gesehen. Oder weil, wenn ihr die Kundendaten nicht habt oder auch nicht sagen könnt, das ist der Jochen, kann es ja auch sein, dass irgendjemand anderes mit meinem Gerät dann vielleicht auch einen Betrug macht.
Genau, also wir machen das, was auch der Wettbewerb jetzt machen würde. Also wir haben eben die Geräteinformation, da haben wir unseren eigenen Pool. Diese Daten sind wirklich anonym und die können wir halt auswerten. Und dann hat der Kunde entweder eben entweder unsere Software oder eine andere Software im Einsatz. Und der Kunde selber, also sagen wir mal eine Telekom, die nehmen natürlich alle Daten und werten sie aus. Die wissen auch, das ist Jochen, die wissen vielleicht auch, das ist schon die dritte Vertragsverlängerung, die er macht und das vierte Handy, was er bestellt hat. Die haben natürlich einen viel größeren Kranz an Informationen. Dafür stellen wir und andere natürlich auch Software zur Verfügung, aber die Analyse findet dann halt in der Infrastruktur des Kunden statt, beziehungsweise in Form einer Auftragsdatenverarbeitung, manchmal auch als SaaS-Lösung, ist immer eine Frage, welches Modell man anbietet. Die Geräteinformation, da können wir nur aggregierte Informationen weitergeben. Und ja, natürlich ist es so, wenn du jetzt bei Otto auffällig werden würdest mit einer Bestellung und man davon ausgeht, dass das betrügerisch veranlasst ist, diese Information bekommen wir tatsächlich zurückgemeldet, ohne personenbezogene Informationen. Die würden dann andere von unseren Kunden ebenfalls erhalten. Also okay. Es gibt dann einfach eine Information, wir wissen nicht, wer das ist, aber wir wissen, dass dieses Gerät gerade betrügerisch eingesetzt wird. Und das sind Informationen, die sind natürlich nützlich. Gerade im Bereich von Account Takeover kann man sich vorstellen, da geht es ja nicht nur um ein Konto, sondern Betrüger versuchen dann 20, 30, 40, 300 unterschiedliche Identitäten zu nutzen. Sind sich ja auch nicht immer sicher, inwieweit sind die schon verbrannt oder nicht. Die nutzen dafür aber auch nicht 50 Geräte, sondern die haben dann 2 oder 3 Geräte, von denen sie ihre Bestellungen oder ihre Services buchen. Und dann wird es halt sehr schnell auffällig. Zweiter Aspekt. Velocity, das ist auch ein klassischer Wert, der immer evaluiert wird. Wie viele Bestellungen sind denn von so einem Gerät überhaupt ausgegangen? Und im Gaming-Bereich können das natürlich dann auch mal im Online-Gaming-Bereich können das auch mal 20 Bestellungen am Tag sein. Aber wenn ich Notebooks verkaufe, dann gehe ich nicht davon aus, dass da 20 Bestellungen am Tag reingehen. Also es gibt natürlich auch branchenspezifisch Werte, die man in seine Evaluierung einfließen lässt. Und es gibt auch Industriepools, also dass vielleicht eine negative Information von einem anderen Telekom-Unternehmen anders bewertet wird als eine negative Information von einem Online-Gaming-Anbieter. Also die Qualität der Informationen, die an dem Gerät dann auch festgemacht sind, die muss ich dann auch auswerten und die kann ich dann auch auswerten.
Okay. Spannend. Und sag mal, ich als Kunde damals hatte mir das Riesenproblem, wenn ich mit verschiedenen Dienstleistern gesprochen habe, gerade im Risk-Bereich, und denen ich mir zugehört habe, waren die natürlich alle das Beste seit geschnitten Brot jeweils. aber ich konnte nie qualitativ messen, ist der eine besser oder ist der andere besser? Und da ging es natürlich dann um Netzwerke und dann hat man sich erkundigt und so weiter und so fort und hat dann so ein bisschen die Entscheidungsfindung dahin getrieben. Wie managst du das denn jetzt von der Anbieterseite in einem Bereich, wo es sehr schwierig ist, sofort eine Differenzierung herbeizuführen, weil jetzt, wenn ich ein Kreditkartenanbieter bin, dann habe ich die Differenzierung im Preis und da gucke ich vielleicht noch auf die Ablehnungsquoten, aber mehr auch nicht. Das ist ja im Risikomanagement schwieriger herauszufinden, ob die Maschine und die Algorithmen, die da sind, besser oder schlechter sind.
Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, was man für ein eigenes Geschäftsmodell hat. Wenn man dort eben sich die Anbieter anschaut, die erste Frage ist natürlich, gut, wo ist man geografisch tätig? Das spielt schon mal eine Rolle. Ist das ja ein globales Geschäft, also wie zum Beispiel Online-Gaming, oder ist das doch sehr regional? Ich verkaufe eigentlich nur nach Deutschland. Was habe ich im Angebot? Wie risikoaffin sind die Produkte? Also was ist deren Wiederverkaufswert und wie einfach kann man die wiederverkaufen? Also es gibt viele Aspekte, die spielen eine Rolle. Und je nachdem, sind die Anforderungen auch ans Risk Management und an den Bereich Fraud Prevention ganz andere. Dazu kommt, wie groß ist man? Also im Bereich Account Takeover, wenn es darum geht, dass große Datenbestände geklaut werden und die Leute schauen wollen, ob die E-Mail und das Passwort eben auch in bestimmten E-Commerce-Seiten verwendet werden können, dann gehen die natürlich nicht zu dem Hinterhofanbieter und gucken, ob das passt, weil es die Überschneidung halt so gut wie nie gegeben, sondern die gehen natürlich zu den größten E-Commerce-Shops und schauen, ob sie dort oder auch zu den größten Telekom-Anbietern und schauen, ob sie mit den geklauten E-Mails und mit den Passwörtern dort reinkommen. Das heißt, ich habe, je größer ich bin und je präsenter ich bin als Anbieter, umso mehr werde ich eigentlich von Betrug heimgesucht. Und das darf man nicht vergessen. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir bei Otto gegründet worden sind, hatten wir gleich den zweitgrößten europäischen Anbieter vor der Nase und sollten dem helfen. Da muss man schon Qualität liefern. Und das Zweite, wenn man mit großen Anbietern zusammenarbeitet, die haben ja alle schon was im Einsatz. Also es ist ja kein neues Startup, was irgendwie 100 Transaktionen am Tag hat, sondern da gibt's Kunden, die haben 50, 80, 100.000 Transaktionen am Tag. Da ist Betrug ein echtes Thema. Die machen nicht einen unqualifizierten Test, sondern da kommt man in die Benchmark, die Leute schauen sich die Lösung an und dann wird am Ende gewinnt da immer das beste Ergebnis. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das macht unser Wettbewerb ja genauso. Man geht sehr stark über ein Proof of Concept rein, über eine Benchmark. Man zeigt tatsächlich die Ergebnisse, indem man parallel mitläuft mit seinen Produkten und dem Kunden zeigt, dass man tatsächlich die Betrugsraten reduzieren kann. Und das ist auch ein Thema, ich weiß, unser Bereich ist momentan recht gehypt. Es gibt wahrscheinlich in den USA schätzungsweise allein 30 Unternehmen, die da in den letzten 2-3 Jahren gegründet worden sind oder in den letzten 3-4 Jahren. Allein in Deutschland gibt es wahrscheinlich eine Handvoll Unternehmen, die in dem Bereich aktiv sind und recht neu sind. Jeder versucht natürlich in der Marketing-Message den anderen irgendwie zu übertrumpfen. Aber am Ende des Tages ist es ein Bereich, in dem man eben den Erfolg auch wirklich klar messen kann. Habe ich mehr oder habe ich weniger Betrug nach dem Einsatz der Produkte? Und daran wird's am Ende auch bemessen. Also ich würde da auch nicht jede Marketing-Message dazu hoch bewerten. Das gehört dazu. Damit schafft man Aufmerksamkeit. Es geht am Ende wirklich um die Zahlen.
Okay. Also letztendlich rein Pilot, Test, Implementierung und dann schauen im direkten Benchmarking zwischen den anderen Systemen und euch oder den verschiedenen Systemen, wer dann am besten ist.
Ja, und ich glaube, man muss auch eins dazu sagen, wir sind eben sehr spezialisiert in dem, was wir tun, deswegen bedienen wir auch eine Zielgruppe von größeren Kunden. In dem Moment, wo ich einen kleineren Shop zum Laufen bringe und auch mit hohen Wachstumsraten, solange Betrug kein großes Thema ist, lohnt es sich auch gar nicht, mit den Spezialisten zu sprechen, sondern dann kann man sich immer noch umschauen, macht man das vielleicht über den Payment Provider, den man einsetzt, gibt es da vielleicht eine recht einfache Lösung. Ich würde auch nie, ich würde den Fokus auch gerade am Anfang eines Geschäftes nie auf Betrug setzen. Es gibt dann aber irgendwann eben diesen Moment, wo man mehr Aufmerksamkeit bekommt oder wenn die Produkte halt eine sehr hohe Betrugsaffinität haben, dann muss man sich halt wirklich damit auseinandersetzen. Aber für viele kleinere Anbieter reicht auch, ich sag mal, erstmal eine Standardlösung. Was man sich dann natürlich immer anschauen sollte, ist, wie hoch sind die Ablehnungsquoten? Also inwieweit würde zum Beispiel jetzt so ein Payment Processor dann meine Transaktion ablehnen, weil er vermeintlich darin Betrug sieht? Und man darf nicht vergessen, der hat natürlich ein anderes Geschäftsmodell. Der lehnt lieber einen Kunden mehr ab als einen zu wenig, denn wenn er eben tatsächlich auch das Risiko für den Betrugsfall trägt, dann muss er ziemlich viele weitere Transaktionen reinbekommen, damit sich dieser eine Betrugsfall für ihn wieder rechnet. Das heißt, man lehnt natürlich dann deutlich mehr ab, als wenn man jetzt im Risk-Bereich die Software zur Verfügung stellt.
Ja, das kann ich bestätigen. Als Gaming-Anbieter ist ja jede abgelehnte Transaktion 100% gegangener Profit, weil das digitale Schwert bastel ich einmal. Ob ich es dann einmal verkaufe oder 100 Millionen Mal, macht keinen Unterschied. Deswegen, ich hatte auch den einen oder anderen Kampf mit meinen Payment-Dienstleistern, weil sie dann zu stark Transaktionen abgelehnt haben. Und da wurde ich dann relativ schnell sehr, sehr emotional.
Nein, wir haben das, wir kennen das ja auch. Wir haben auch Kunden im Bereich digitaler Güter. Jetzt Gaming ist ein Bereich, aber es gibt ja auch andere digitale Güter, so Services, die haben Deckungsbeitrag von 99%. Die nehmen alles an Betrug in Kauf. Das Einzige, wo die wirklich abriegeln, ist, wenn sie bei den Card Schemes, also bei Mastercard oder bei Visa, über gewisse Level hinüberkommen. Also die wollen nicht die Probleme bekommen mit den Card Schemes, aber ansonsten nehmen die so viel Betrug, wie nur geht, denn der Ausfall, den Sie dadurch haben, der ist so verschwindend gering. Lieber haben Sie eben die False Positives mit drin, also die, die Sie abgelehnt hätten, weil Sie glauben, dass es Betrug ist, die am Ende kein Betrug sind. Die wollen Sie mitnehmen.
Im Risikomanagement ist ja im Moment das ganze große Thema Artificial Intelligence oder Machine Learning oder wie man das auch immer definiert. Also letztendlich selbstlernende Systeme, um möglichst das Scoring zu verbessern. Ihr macht das ja auch, habe ich gelernt. Siehst du das im Moment als Hype? Ist es ein elementarer Bestandteil bei einem guten Risikoscoring-System? Oder wird es, ist es quasi ein Must-Have und ich sehe im Moment nur einfach zu viele Hype-Marketing- und Sales-Stories darüber, weil im Moment ist gefühlt, dass da gerade in dem AI-Bereich sehr viele neue Anbieter reingehen, wo man sich immer fragt, so, ja, was ist denn jetzt der Mehrwert, den ihr bringt, außer dass ihr AI groß draufschreibt?
Ja gut, wir haben AI jetzt nicht im Namen.
Aber genau, ein fester Unternehmen, das hart ist, deswegen. Wir haben das auch, weil es auch dazugehört. Aber andere sind da ein bisschen aggressiver.
Ja, ich weiß. Ach Gott. Ja, es ist beides. Seien wir mal ganz ehrlich. Also natürlich ist auf der einen Seite ein bisschen Hype. Und wenn ich natürlich lese, wir haben eine Maschine, die ist so intelligent, dass sie den Mitarbeiter in der Betrugsprävention ersetzt. Tut mir leid, auch für unser Geschäftsmodell, das funktioniert dann eben doch nicht so gut. Das heißt, wir haben bei vielen Kunden immer noch 50, 60, 80 Leute in der Betrugsprävention sitzen. Das Interessante dabei ist allerdings, wenn diese Personen sich mit Betrugsfällen auseinandersetzen, und teilweise heißt das ja auch einfach nochmal beim Kunden anzurufen, um zu gucken, trifft man den eigentlich an? Kann er eigentlich seine Daten verifizieren? Also ich habe ja noch unabhängig von der Software Möglichkeiten, auch manuell festzustellen, ob das ein Betrüger ist oder nicht. Zumindest Verdachtsmomente einzusammeln. Und wenn man dann feststellt, das ist tatsächlich ein Betrugsfall, ich kann den Fall ja kennzeichnen. Und diese Kennzeichnungen, die von einem echten Menschen kommen mit seiner Beurteilungsfähigkeit, die sind sehr wichtig, auch für das Machine Learning Modell, was man dort einsetzt. Also wir setzen Supervised Machine Learning ein. Das heißt, die Maschine rät nicht, was sie tut, sondern die Maschine kriegt quasi antrainiert, was sie tun soll. Ist ja ähnlich wie ein Baby. Das lernt ja auch nicht sprechen aus sich heraus, sondern das lernt sprechen durch Hören. Und es ist in jedem Thema oder in den meisten Themen Machine Learning auch so, mit den Ausnahmen von Go und diesen Dingen, die wirklich sehr, sehr hochtechnologisch sind, aber auch dementsprechend sehr teuer sind, auch von den Ressourcen. Supervised Machine Learning heißt, die Maschine muss trainiert werden. Und wenn ich dann Anhaltspunkte habe, die ich einfüttern kann in ein System, das können eben manuelle Informationen oder manuell eingegebene Informationen sein. Das können natürlich auch Inkassodaten sein oder im Bereich der Kreditkarten dann die Chargebacks. Das sind alles Informationen, die eben so ein Machine Learning Modell dann trainieren. Und das machen wir. Das machen wir auch Kunden individuell. Das machen auch andere Wettbewerber von uns Kunden individuell. Das hat schon seine Daseinsberechtigung. Das ist extrem wichtig. Auch was bestimmte Fälle angeht, wie zum Beispiel Account Takeover. Das ist etwas, was man über Machine Learning sehr, sehr gut identifizieren kann. Das ist sehr schwierig manuell festzustellen, weil das teilweise eben nicht wirklich greifbare Aktionszeitpunkte sind im Kundenprofil. Das wäre zu aufwendig, das manuell zu prüfen. Und da funktioniert es gut. Wir merken aber auch, dass für eine gute Betrugsprävention nach wie vor Regelsets oder Filtersets nötig sind. Es gibt halt einfach die Fälle, die man auch immer kontrollieren sollte. Also bevor ich Ware im Wert von 10.000 Euro rausschicke, sollte ich immer drauf schauen, egal was die Maschine sagt. Das sind eben die Modelle, die wir sehen. Es ist eine Kombination aus beiden. Investorenseitig ist dieses Thema Machine Learning gehypt, deswegen jedes Startup, jedes Unternehmen ist da eigentlich drauf konditioniert, das mit in seine Marketing-Message mit einzubauen. Und es funktioniert auch, aber man darf nicht davon ausgehen, dass es jetzt die komplette regelbasierte Welt und die komplette manuelle Nachbearbeitung überflüssig machen wird.
Okay. Sag mal, jetzt ein ganz, ganz anderer Bereich, PSD2, da ist ja eine erhöhte Anforderung an die Identifikation der Kunden, was teilweise Banken stört, weil sie gar auch gerne vielleicht eine Transaktion durchrouten würden, ohne eine Identifikation zu machen, was den Händler stört, weil er befürchtet, dass durch eine starke Authentifikation der Kunde abspringt, die Conversion leidet. Jetzt seid ihr ein klassischer Risikoanbieter, aber könnt könntet ihr nicht gewisse Informationen, beispielsweise, wie wir vorhin gesprochen haben, mit der Geräteidentifikation, das mitgeben, auch an die Payment-Anbieter, um die Identifikation des Kunden auf eine andere, höhere Ebene zu stellen und beispielsweise dann zu sagen, bevor wir jetzt irgendwie eine starke Authentifikation mit irgendwie einer TAN machen, die irgendwo hin und her schickt oder ein 3D-Secure-Verfahren, wenn ich weiß, das ist der Kunde, das ist, hat die und die IP-Adresse und das ist die Geräte-ID, dann habe ich ja, und er gibt mir ein normales Passwort, dann habe ich ja schon mal mehr Informationen als nur ein Passwort. Dann ist das ein Thema, was jetzt für euch angefragt wird, oder ist es noch nicht großartig in der Überlegung, sondern mehr Risikosysteme ausschließlich für die Karten ausgebenden Banken beziehungsweise die Payment-Anbieter?
Also ich glaube, das ist natürlich ein vielschichtiges Thema. Eins darf man nicht vergessen. Wir haben uns natürlich so mit Sachen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung auseinandergesetzt und inwieweit Device-Ident das quasi komplettieren könnte oder auch ersetzen könnte oder Bestandteil davon sein könnte. Eins darf man nicht vergessen, wir machen das ja passiv. Wir machen das auch nur im Bereich der Betrugsprävention. In dem Moment, wo man das aktiv macht, sind das aus unserer Sicht eventuell dann einfach deutlich stärker personenbezogene Informationen. Und dann sollte man den Kunden auch mit einbeziehen. Wenn der Kunde dann sagt, ich will jetzt hier mit diesem Smartphone verbunden sein, dann soll das auch eine aktive Entscheidung sein, dass er sagt, ja, dieses Gerät gehört mir und das kann ich ja einem der neuen ID-Anbieter dann irgendwie gegenüber auch klarstellen und dann können die halt mit einem Token oder mit einem Zertifikat oder sowas sich gegenüber anderen Webseiten identifizieren. Wir sehen uns wirklich in dem Bereich, also wir persönlich sehen uns wirklich in dem Bereich Betrugsprävention. Das ist ein anderer Aufgabenbereich. Das heißt, bei uns geht es eher darum festzustellen, ist im Zuge dieser Identifizierung was schiefgegangen? Und da sind wir tatsächlich schon in ziemlich weit. Da wird es eine Zusammenarbeit geben zwischen Betrugspräventionsanbietern und ID-Verification-Anbietern. Und ob das die Video-Ident-Firmen sind in Deutschland, wo Video-Ident ja ein großes Thema ist, oder ob es, ich sag mal, die anderen ID-Verification-Firmen sind, die global arbeiten, wo es ja oft auch nur eher darum geht, ein Foto von einem Ausweis zu verifizieren. Das geht in den Bereich mit rein. Aber das ist ganz klar, man bleibt in dieser passiven Evaluierung der Geräte und sagt, Vorsicht, dieses Gerät könnte schon betrügerisch verwendet worden sein oder es gibt Anhaltspunkte, dass dieses Gerät betrügerisch verwendet wird. Ich würde aber nie auf die andere Seite wechseln und sagen, und ich glaube, das tut keiner, auch keiner von unseren Wettbewerbern, dass wir jetzt sagen, ja, wir sind jetzt der aktive Part einer Gerätezuordnung zu einer Person. Also es ist auch gerade in Europa datenschutzrechtlich, aus meiner Sicht muss man das getrennt halten. Wir könnten dann auch nicht mehr diese Informationen in der Form poolen, wie wir das heute tun. Das Geschäftsmodell ist einfach ein anderes. Und deswegen für uns, ich glaube für die meisten Betrugspräventionsanbieter ist das kein Thema, zumindest nicht in Europa.
Okay, aber kann ich als Händler das machen? Also zum Beispiel, wenn ich als Händler entscheide, tue ich jetzt einen Kunden in 3D Secure reinschieben oder nicht reinschieben, kann ich ja vielleicht vorher von über euch Informationen sammeln und sagen, ne, ich glaube, da ist der Jochen, den schicken wir mal nicht durch. Ich habe da Bedenken, da schicke ich mal zu 3D Secure. Okay, also willst du auch
so machen? Ich meinte jetzt bezogen auf dich. Ja, das wird aber auch schon heute gemacht. Ich meine, wir haben ja einige große Kunden im Bereich Rechnungskauf. Und zwar nicht nur die Merchants, sondern auch die Rechnungskaufanbieter. Und bei denen ist es ja heute schon, wird dieses Fingerprinting zur Zahlautomatensteuerung mit herangezogen. Also die gucken sich das schon an, inwieweit geht von diesem Gerät ein Risiko aus. Und das kann tatsächlich ausschlaggebend sein, zu welchen Konditionen oder wie sie eben den Rechnungskauf anbieten.
Okay. Jetzt ist jedes Risikosystem, so gut oder so schlecht es auch immer ist, immer auf Basis eines Netzwerkes. Also je größer das Netzwerk ist, desto besser das System, weil ich natürlich viel breiter sehe. Und um auf ein gutes Netzwerk zu kommen, brauche ich natürlich erstmal eine kritische Masse. Jetzt habt ihr natürlich mit aus dem Otto-Konzern, da komme ich gleich nochmal in die Frage, wie das ist, aus der Gründung aus dem Otto-Konzern, oder wie das war mit der Gründung aus dem Otto-Konzern. Jetzt habt ihr den Otto-Konzern als ersten Shareholder und vermutlich auch als einen ersten Kunden gehabt. Hat euch das geholfen, sowohl für die quasi Überwindung dieser kritischen Masse als auch dann natürlich Reputation? Oder war das einfach erstmal nur eine Basis und dann musstet ihr später mit anderen Kunden die kritische Masse übergehen?
Nein, ich glaube, das hat uns immens geholfen. Und das darf man noch nicht unterschätzen. Wir wären nicht so schnell gewachsen und wären auch nicht so schnell erfolgreich geworden ohne den Otto-Konzern. Aus meiner Sicht, und ich komme ja gar nicht aus dem Payment- und Risk-Bereich, ich kam mir über die technische Schiene zu Otto. Aus meiner Sicht braucht man drei Sachen eigentlich, um im Bereich Risk Management oder im Bereich Betrugsprävention wie bei uns jetzt erfolgreich zu sein. Und das ist einmal die Datenmenge, die Daten, mit denen ich arbeiten kann, anhand derer ich quasi meine Produkte auch bauen kann. Das andere ist das Domänenwissen. Wie sieht Betrug eigentlich aus? Was macht ein Betrüger? Das lerne ich ja auch nicht aus dem Fernsehen. Und das dritte ist eben so technisches Know-how. Also Data Science, Data Engineering, Software Engineering. Ich muss die technologische Basis haben und das technologische Wissen, um darauf basierend jetzt skalierbare Produkte aufzubauen. Und das Einzige, was jetzt in dem Fall ich mitgebracht habe zu Otto, ist eben das Wissen, wie man die Engineering-Teams aufbaut. Otto hat uns letztlich am ersten Tag, an dem wir unser erstes Softwareprodukt live hatten, haben wir, glaube ich, 50.000 Transaktionen dadurch gejagt für den ersten Tag. Hätten wir das als Startup gemacht, hätten wir wahrscheinlich 18 Monate gebraucht, um dahin zu kommen. Also wir haben schon sehr, sehr viel abkürzen können. Wir haben uns extrem lange mit den Leuten im Konzern auch auseinandergesetzt, die im Bereich der Betrugsprävention ja teilweise seit Jahrzehnten tätig sind. Die haben uns mit ihrem Wissen überhaupt erst in die Lage gebracht, diese Produkte zu bauen. Und das darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube, hätten wir das auf der grünen Wiese gestartet, hätten wir die ersten 18, 24 Monate viel Lehrgeld zahlen müssen, hätten wahrscheinlich erstmal kleine Kunden aufgeschaltet, hätten da erstmal beweisen müssen, dass es irgendwie funktioniert. Wir waren eben 6 Monate, nachdem wir das Projekt gestartet haben, waren wir halt mit 50.000 Transaktionen am Tag live. Und das haben wir allein bei Otto auf eine 6-stellige Transaktionszahl ausweiten können, sehr, sehr schnell. Das sorgt natürlich für eine kritische Masse. Und ja, die ersten Kunden extern des Konzerns haben wir sicherlich auch bekommen, weil wir sagen konnten, naja, schaut euch an, das läuft bei Otto extrem gut. Davon könnt ihr auch profitieren.
Und ihr kommt ja aus diesem Liquid Labs von Otto. Ist das ein Accelerator? Ist das ein Inkubator? Kannst du da kurz was zu sagen und wie deine Erfahrungen damit waren?
Also, ja, ich glaube, auch Liquid Labs hat sich weiterentwickelt. Also ich glaube, das Liquid Labs, wo ich vor 5 Jahren gestartet bin, ist heute wahrscheinlich auch noch größer und professioneller, als es damals war. Was sich nicht geändert hat und was, glaube ich, die Konstante bei Liquid Labs ist Paul Josephak. Der war halt damals mein Chef bei Liquid Labs. Dann sind wir ausgegründet worden. Dann habe ich für Marc Berg gearbeitet letztlich, der ja dann die Otto-Gruppe verlassen hat. Und jetzt ist Paul Josephak ja eine Stufe höher für die OGDS verantwortlich, wo sich ja mittlerweile einige Startups aus der Otto-Gruppe tummeln. Und das war ein Riesen, das muss man ganz klar sagen, es war ein Riesengewinn. Also ich habe sehr viel profitieren können, dass Paul Josephak uns die Freiheiten gegeben hat, die wir brauchen, um dieses Projekt, und am Anfang war es ein Projekt, überhaupt erstmal zum Fliegen zu bringen. Wir haben dann sehr von Marc Berg profitiert, der uns dann quasi innerhalb der Ausgründung geholfen hat und uns auch lange genug hat alleine laufen lassen, dass wir da auch unseren eigenen Erfolg aufbauen konnten. Jetzt ist Paul Josephak in der Funktion und ist extrem hilfreich, was jetzt unsere Skalierung angeht. Also wir sind da wirklich innerhalb der Otto-Gruppe extrem gut aufgehoben gewesen, immer schon, haben sehr viel von der Gruppe profitieren können, haben aber sehr, sehr viele Freiheiten genossen, das Geschäft trotzdem auch unabhängig von der Gruppe aufzubauen.
Und Shareholder von der Company ist natürlich wahrscheinlich dann Otto und ihr als Management.
Sagen wir mal so, wir sind ausreichend gut incentiviert. Es ist zurzeit tatsächlich eine 100% Tochter von Otto.
Ach so, okay. Ja.
Aber es natürlich haben wir Incentivierungsmodelle umgesetzt. Das aber auch erst zu einem Zeitpunkt, wo klar war, dass wir erfolgreich sind und wachsen. Da hat sich Otto dann auch ausreichend gut und schnell bewegt. Da muss man aber auch ganz klar sagen, da muss man im Vorfeld aber auch liefern. Also ich glaube, man sollte nicht mit überhöhten Ansprüchen in einen Incubator reingehen und erstmal seine eigenen Gründerfründe da sichern, sondern ich glaube, das gehört dazu, dass man dann, man ist ja aufgehoben im Konzern, man hat viele Vorteile. Ich glaube, der Nachteil ist, für einen selber wird es dann erst interessant, wenn man dann auch schon mal nachgewiesen hat, was man leisten kann.
Ja, wobei das ja, wenn ich jetzt ein normales Startup sehe, wo ich dann die Shares habe als Gründer, interessant ist die Share-Bewertung auch erst dann, wenn ich was geleistet habe.
Genau. Also, das vergessen die Leute.
Also jeder sagt immer, großartig.
Jeder sagt immer, ich will mein eigener Herr sein und am liebsten will ich gründen und 70% der Company soll mir gehören. Aber man darf nicht vergessen, die Success Rate, die Liquid Labs und jetzt die OGDS gezeigt hat mit ihren Startups, die ist halt deutlich höher, als wenn ich mir angucke, die Startups, die vielleicht jetzt hier im Beta-Haus in Hamburg starten und die ersten ein, zwei Jahre erstmal über ihre Finanzierungsrunden, über die Business Angel und so weiter sich so langsam etablieren müssen. Also wir haben da schon Vorteile gehabt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze dann auch gut ausgeht, ist deutlich höher. Was die Aufgabe nicht einfacher macht. Also man macht trotzdem alles so, wie man es in einem anderen Startup machen würde. Ich habe selber schon zwei Startups mitgegründet, habe da ein bisschen Historie. Die Wahrscheinlichkeiten waren halt einfach andere, aber die Arbeit bleibt die gleiche.
Ja, klar. Nee, aber interessant, weil man, wenn man Otto anschaut, sieht man natürlich auf der einen Seite den Großkonzern, der jetzt auch jetzt nicht der super schnellste ist, aber sich auf der anderen Seite sehr früh um das Thema Digitalisierung gekümmert hat und das ja in mannigfaltigen Weisen spielt. Also jetzt sowas bei euch wie mit Liquid Labs, dann Investments wie bei RatePay, was ja extern gegründet wurde und dann reinvestiert wurde, bis hin zu VCs wie Project A Ventures, die ja primär auch von Otto getrieben sind. Und natürlich Digitalisierung, Kerngeschäft, ist nicht zu vergessen. Also der Konzern spielt da ja relativ breit und probiert ja auch relativ viel parallel aus. Gibt es denn da zwischen den verschiedenen Aktivitäten Interaktion? Also tauscht ihr euch mit irgendwelchen Co-Foundern von Project A Ventures aus oder auch E-Ventures? Oder wie macht ihr das? Oder seid ihr das komplett separat in einem Silo und ihr kümmert euch um euch und ihr wisst, da gibt es links und rechts ein paar Leute und wenn ich mal will, kann ich mal den einen oder anderen anrufen?
Also ich, wie sage ich das mal diplomatisch? Also ich kenne natürlich einige der Akteure auch unabhängig von Otto, also bei E-Ventures zum Beispiel. Deswegen war der Kontakt da auch schon vorher da. Ich würde mir schon... Also es gibt die gute Ansätze in der Otto-Gruppe, auch gerade innerhalb der letzten drei Jahre entwickelt und auch umgesetzt, wie sich, ich sag mal, die nennen es so ein bisschen so die Digital Natives innerhalb des Konzerns besser austauschen können. Es ist jetzt allerdings nicht so, dass ich jetzt alle zwei Monate mit denen irgendwie groß im Austausch wäre oder regelmäßig oder mit allen. Man hat da vielleicht die Leute, mit denen man auch ein bisschen besser kann und mit denen man auch, wo die Geschäftsmodelle sich auch ein bisschen überschneiden. Mit denen arbeitet man dann einfach gerne und auch viel zusammen. Stichwort RatePay. Ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass sie Kunde von uns sind und dass der Austausch zwischen uns und denen auch immer sehr, sehr gut war. Collect AI, die sitzen sogar im gleichen Haus, das ist eher Zufall, aber mit denen haben wir auch einen regelmäßigen Austausch. Andere Gesellschaften sind vielleicht auch von unserem Geschäftsmodell zu weit weg, dass wir uns mit denen auseinandersetzen würden. Also Otto versucht da viel und macht da auch schon einiges. Wo ich die Überschneidung noch nicht so sehe, ist Project A und E-Ventures, weil am Ende des Tages sind die ja auch ihren LPs verantwortlich. Otto ist ein Investor und dem sollen sie ja auch monetär einen Return liefern. Also da gibt es auch Grenzen in der Zusammenarbeit. Teilweise investieren die ja vielleicht auch in Wettbewerbsunternehmen. Also man tauscht sich da aus, aber das ist eher auf privater Ebene. Das ist nicht wirklich institutionalisiert, dass man jetzt Florian Heinemann oder Christian Leibold oder sowas jederzeit anrufen kann und sich dort Tipps holt. Aber der Austausch ist da und das wird immer weiter forciert. Deswegen, ich glaube, dass Otto auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja, super interessant. Also es gibt ja, das höre ich halt häufig auch, wenn ich mit frischen Gründern mich unterhalte, die jetzt gerade überlegen, eine Firma zu gründen, die halt dann immer überlegen, mache ich sowas in einem Accelerator-Programm, aber alleine, mache ich sowas in einem Inkubator, mache ich sowas im Grunde in so einem speziellen Setup wie bei euch, bei Otto. Da gibt es immer die sehr divergierenden Möglichkeiten. Und ja, klar, es gibt nicht wahrscheinlich die perfekte Möglichkeit, sondern für jedes Modell gibt es Vor- und Nachteile und man muss dann sich für sich die idealen Vor- und Nachteile finden. Was ich immer, wenn ich auf Otto schaue, immer sehr spannend und herausragend fand, war, dass die operative Interaktion war. Also, dass, wenn du sagst, du hast da 50.000 Transaktionen bekommen und konntest gleich mal die Maschine anlernen. Ich kenne da andere Beispiele von einem anderen großen Company Builder in Berlin, der im E-Commerce-Bereich sehr groß war, wo ich mir mal das eine oder andere Startup in der Due Diligence angeschaut habe und halt gefragt habe, so, aber warum wird denn das andere Venture im E-Commerce, den Online-Shop, warum nutzt denn das euch nicht? Und ja, wissen wir nicht und schnell nächste Frage, um nicht, dass ich nicht zu tief reingehe. Also das finde ich, wenn ich das im Kontext Otto anschaue, auch Interaktionen zwischen euch und RatePay, da wird ja diese Interaktion und die Nutzung der Assets ja schon in irgendeiner Weise forciert und unterstützt, dass man da auf die Datenbank zugreifen kann und dass man da testen kann und lernen kann und ausprobieren kann. Das ist bei allen nicht so.
Ja. Ja, das ist es, obwohl ein Tipp muss ich da trotzdem mitgeben. Und das haben wir gelernt, weil es gibt ja auch Startups, die mit mehr Pauken und Trompeten bei Otto angekündigt worden sind, die heute nicht mehr da sind. Wir haben uns ein bisschen mehr unter dem Radar bewegt und wir haben eine Sache grundsätzlich anders gemacht. Wir haben wirklich jeder einzelnen Otto-Gesellschaft unsere Produkte angeboten. Und zwar nicht dem Board, auch nicht dem Vorstand oder der Geschäftsführung der einzelnen Konzerngesellschaften, sondern wir sind in jede einzelne Fachabteilung gelaufen, haben unsere Produkte vorgestellt und haben da teilweise auch gegen die externe Konkurrenz gepitcht. Mhm. Und das, finde ich, ist auch sauber. Also man muss ja schon mit dem Anspruch rangehen, dass man besser ist als das externe Produkt. Wenn man das nicht ist und auch den Vorteil dem Konzern nicht nutzen kann, dann sollte man sich auch fragen, so als Startup-Gründer habe ich jetzt was Halbgutes gebaut, was ich jetzt einfach an den Konzern verkaufe, weil sonst eh keiner andere haben möchte? Oder ist mein Produkt auch konkurrenzfähig? Und wenn es das ist, und wenn man dann über die Fachabteilung oder über den tatsächlichen Abnehmer reinkommt in den Konzern, dann kann sich immer noch eine Tür öffnen. Und das hat Otto extrem unterstützt. Aber wir haben tatsächlich bei den 15 großen Einzelgesellschaften bei Otto, bei denen wir integriert sind, wir sind jeder Einzelne angefahren, wir haben im Fachbereich angefangen zu verkaufen. Und das darf man auch nicht vergessen. Nicht davon ausgehen, dass man jetzt über einen Vorstandsbeschluss dann zum Lieblingstool im Konzern wird. Es ist ja der umgekehrte Fall. Also erstmal nicht den Vorstandsbeschluss abholen, sondern tatsächlich mit den Fachabteilungen reden. Und dann hat man immer noch den Vorteil, weil dann gibt es irgendwann eine Win-Win-Win-Situation. Und das war bei uns der Fall. Aber wir hatten keinen Gegendruck aus dem Konzern. Also der Konzern, das kann ich verstehen, es gibt Projekte, die im Konzern noch nicht so gut funktionieren. Und dann ist man oft im Konzern auch erstmal nicht gewillt, die eigenen Produkte auszuprobieren, weil man die Sorge hat, dass es vielleicht nicht marktgerecht oder Marktstandard hat. Bei Otto muss ich aber sagen, es gibt sehr viele Produkte und Projekte, die marktkonform sind, die Marktstandard haben. Man sieht das ja jetzt zum Beispiel auch mit About You, die ihre Plattform jetzt innerhalb des Konzerns auch schon verkauft haben. Das ist sinnvoll und da bewegt sich Otto immer mehr hin. Also diese Grenzen baut Otto, glaube ich, sehr gut ab. Und ja, es gibt andere Konzerne, die würde ich noch nicht so weit sehen wie Otto. Und okay. Ich werde hier nicht bezahlt für Otto loben, muss man auch ganz klar sagen.
Nee, aber ist ja spannend, da jetzt auch einfach mal ein bisschen die Insights zu bekommen, wie das aufgesetzt ist, wie das funktioniert. Ich bin da vollkommen bei dir. Erstmal am Ende des Tages immer Blut, Schweiß und Tränen und ein gutes Produkt und ein Wettbewerbsvorteil und dann kann man alles andere machen. Es hat noch nie funktioniert, mit dem Vorstandsbeschluss irgendwie ein tolles Produkt in den Markt zu drücken. Das sieht man immer wieder, und aber es wird immer wieder versucht und das Resultat ist häufig immer wieder das Gleiche. ich habe noch eine Frage vorhin vergessen zum operativen Geschäft, weil die werden wir immer häufig gefragt von unseren Hörern, weil wir doch als Podcast-Host tiefer in den Themen drin sind als der eine oder andere Hörer. Kannst du mal kurz was zu eurem Geschäftsmodell sagen? Also wie verdient ihr Geld? Wie ist eine Monetarisierung? Ist das ein Abo-Modell? Ist das ein Transaktionsmodell? Dass du da kurz noch was dazu sagst, bitte.
Geld verdienen? Ach so, ja.
Ihr gehört irgendwie dazu, oder?
Ja, wir sitzen ja auch in Hamburg. Hier wird das genau gerechnet und wir haben hier einen recht kaufmännischen Ansatz. Das ist dadurch, dass, ganz offen gesprochen, wir machen Enterprise Sales. Bei uns ist es nicht so einfach. Wir sind jetzt nicht irgendwie Dropbox oder Office, ein Produkt, wo ich genau weiß, was ich bekomme und was ich off the shelf dann halt kaufen kann, sondern wir arbeiten mit großen Unternehmen zusammen, die haben teilweise unterschiedliche Vorstellungen, wie sie ihre Budgets dann auch verteilen wollen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, der Kunde zahlt für das Fingerprinting pro Transaktion. Und er zahlt für die Software, die tatsächlich das Fraud-Scoring macht und die Visualisierung. Das sind meistens Lizenzkosten, eine Basislizenz und dann per Seed. Und es ist, glaube ich, im Markt auch so üblich. Das heißt, die Software, die ich auf meiner Seite nutze, die geht halt an Anzahl, das ist halt eine Basislizenz und Anzahl Nutzer. Das kennt man ja von seinen ERP-Softwareanbietern oder sowas. Aber das, was sich wirklich nur auf eine Transaktion bezieht, wie zum Beispiel das Device-Fingerprinting, das wird dann halt pro Transaktion auch bezahlt. Das heißt, wir haben ein Anteil Lizenzkosten, wir haben einen Anteil Transaktionskosten und wir haben natürlich auch noch bestimmte Veränderungen. Also kann sich vorstellen, so ein großer Konzern, wenn der unsere Software einsetzt, dann hat er einfach vielleicht das ein oder andere Datenfeld, was er benötigt, den ein oder anderen Knopf, den er haben will. Wir machen schon kleinere Anpassungen für die Kunden. Das ist für die sehr wichtig. Das tun wir auch gerne. Also haben wir einen kleinen Anteil auch Integration, Consulting etc. Es ist ein ziemlich durchmischtes Modell. Es ist auch nicht so ganz sauber. Aber das ist im Enterprise-Bereich halt üblich.
Okay, gut, super, vielen Dank. Habe ich noch was vergessen zu fragen, was dir noch auf der Seele brennt und was du loswerden möchtest?
Eigentlich nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht groß vorbereitet. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen gut beantworten. Wenn dir noch was einfällt, sag Bescheid, dann schneiden wir es dazu.
Nee, im Moment alles gut. Ich bin durch. Ja, dann vielen, vielen Dank. Ich habe wieder was gelernt. Ich hoffe auch die Hörer auch. Und habe auch festgestellt, ja, die Zeit hat sich auch weitergedreht und mein Wissen vor 4, 5 Jahren, 6 Jahren ist auch veraltet in dem Bereich wieder. War schon lange nicht mehr Deep Dive ins ganze Risikomanagement gemacht. Also von daher vielen, vielen Dank auch da für das Update des Wissens.
Ja, vielen Dank für die Zeit. Wo sitzt du jetzt gerade?
Ich bin heute im Homeoffice in Bonn, also eine von den beiden Macs läuft gerade. Und ab nächste Woche bin ich nur unterwegs in Berlin. Und zwar ab Montagabend, da ist die Profitcard-Konferenz in Berlin. Und dann habe ich Kundentermine am Donnerstag in Frankfurt, wo ich ja donnerstags irgendwie zurückfahre nach Frankfurt und wieder hoch nach Berlin, weil ich am Freitag noch Pitch-Termine in Berlin. Und genau am Mittwochabend gibt es die Jury, oder Mittwoch Spätnachmittag Jury-Sitzung Fintech des Jahres, inklusive dann Jury-Dinner. Also nächsten Mittwoch wird das Fintech des Jahres, der Jurypreis, entschieden. Mal gespannt.
Bin ich auch gespannt. Aber das ist ja eine volle Woche. Ja, ich bin hier ein bisschen in Hamburg. Ich muss am Freitag in die USA. Da findet somit die interessanteste Messe für unseren Bereich statt. Merchant Risk Council beginnt Mittag in einer Woche. MSC, ja. Genau.
Ja, genau.
Kann ich auch jedem nur empfehlen. Es gibt auch einen europäischen Ableger, der ist im Mai in Dublin, die Messe. Also wer sich mit dem Thema Risk Management oder Betrugsprävention im Speziellen auseinandersetzen will, sind alle unsere Wettbewerber da, sind fast alle unsere Kunden da, ist auf jeden Fall interessant und ist, glaube ich, ja, das ist der Event, wo man lernt, worum es geht, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ich war einmal oder zweimal, glaube ich, sogar da auf der Big Point Seite. Wirklich eine der Events, wo auch ein extremer direkter Austausch stattfindet. Und das nicht auf dieser furchtbaren Sales-Ebene, sondern auch, natürlich hat man Leute, die dann ihre Sachen verkaufen wollen, aber der Großteil ist wirklich erstmal Austausch, Problemlösung und dann Sales kommt dann, wenn man wieder zu Hause ist.
Genau.
Okay, ja, dann genieße es. Schöne Grüße an die Miriam, wenn du sie dann siehst. Anderen, Moritz Königsbücher wird wahrscheinlich auch wieder da sein. Die Kollegen von der Gaming-Industrie, die beim MRC immer waren. Also schöne Grüße an alle und genieße es.
Okay, danke.
Mach's gut. Tschüss.
Ja, tschüss, Jochen.